Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Mit Corbinian Frenzel, ich grüße Sie. Die Deutsche Bank schätzt die Folgekosten der Corona-Pandemie in Deutschland auf mindestens 1,5 Billionen Euro. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Der Staat gibt hunderte Milliarden für Hilfspakete aus, für Zuschüsse, für Kredite, für Bürgschaften, muss zudem natürlich mit Steuerausfällen rechnen wegen der Einkommens- und Gewinneinbußen. Wer soll das am Ende des Tages bezahlen? Das wollen wir diskutieren mit dem SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und wir diskutieren mit Volker Wissing, FDP-Präsidiumsmitglied und stellvertretender Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Herr Wissing, Sie kriegen die schmerzhafte Frage für einen Liberalen gleich am Anfang. Wird das gehen ohne Steuererhöhung?
Das muss ohne Steuererhöhung gehen, denn es ist ja nicht nur der Staat, der enorm belastet wird durch die Corona-Pandemie, sondern die Unternehmen werden an, wenn nicht sogar über ihre Belastungsgrenze hinaus strapaziert. Da ist kein Raum für Steuererhöhungen.
Herr Walter-Borjans, dann mache ich mal die für einen Sozialdemokraten vielleicht ferner liegende Idee. Kann man eine Wirtschaft wieder in Gang kriegen, ohne sie massiv zu entlasten, also auch durch Steuerentlastung?
Also es wird mit Sicherheit so sein, dass man unterscheiden muss. Es gibt Unternehmen, die können gar nicht bewältigen, was sie jetzt vor der Brust haben. Aber es gibt auch diejenigen, die am Ende sogar als Krisengewinnler rauskommen. Und es gibt eine Menge, bei denen auch die Wirtschaft insgesamt wieder anlaufen wird. Das Einzige, was mich immer wundert, ist, dass gerade Liberale auf die Idee kommen, dass man mit Steuersenkungen das, was gerade uns die Qualität unseres Staates ausmacht, nämlich dass wir ein intaktes Gesundheitswesen haben, dass wir Menschen auffangen können, dass wir Kurzarbeit als Überbrückung finanzieren können, dass wir das alles stemmen können, wenn wir die Steuern senken, weil ja offenbar dahinterher mehr reinkommt, als man vorher gesenkt hat. Das haben schon amerikanische Präsidenten versucht und sind immer ganz böse auf dem Bauch gelandet.
Wir werden das sicherlich heute ausführlich diskutieren, genau diese Frage, an welchen Stellschrauben man was bewegen kann. Wenn wir mal rausgehen aus der direkten Krisensituation, sind Sie sich da einig, dass wir konstatieren müssen, da wird ein großer neuer Schuldenberg sein, Herr Wissing?
Ja, das ist eindeutig der Fall. Deswegen habe ich auch, als diese ganzen Hilfspakete geschnürt worden sind, daran erinnert, dass wir es nicht übertreiben dürfen. Es gab ja so einen Überbietungswettbewerb, welches Bundesland bietet mehr. Ich habe in Rheinland-Pfalz darauf geachtet, dass es ein ausgewogenes Maß bleibt. Denn der Staat muss auch über diese akute Shutdown-Phase hinaus handlungsfähig bleiben. Wir steuern ja augenscheinlich in eine rezessive Phase und brauchen dort den Staat als konjunkturstabilisierende Kraft.
Herr Walter-Borjans, ein großer neuer Schuldenberg?
Naja, den haben wir ja schon. Wir haben ja schon 156 Milliarden durch den Bundestag bewilligt. Wir sehen, dass die Länder eigene Programme auflegen. Herr Wissing hat ja für Rheinland-Pfalz schon etwas genannt. Also insofern ist das ja gar keine Frage. Und ich gehe noch ein Stück weiter. Das wird mit Sicherheit noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn wir werden, die Konjunktur wird nicht von selbst anspringen in allen Punkten. Wir werden Unterstützung bieten müssen. Ich kann nur noch mal wiederholen, wir sind sehr gut damit gefahren, schon in der Finanzkrise und jetzt auch wieder, dass wir den Arbeitsmarkt nicht leerfegen, dass die Menschen nicht aus ihren Jobs sozusagen rausfallen und wenn dann die Ampel wieder auf grün springt, die Menschen nicht mehr da sind, wo sie gebraucht werden. Das sind alles Beträge, die noch kommen. Und ich gehe noch ein Stück weiter. Wir sind als Deutschland nicht allein. Und unsere Wirtschaft lebt auch davon, dass wir in Europa zusammenhalten. Und auch das wird uns Deutschen noch etwas abverlangen, und zwar zu unserem eigenen Nutzen. Insofern sind die 150 Milliarden, über die wir jetzt reden, ein riesiger Berg. Aber es ist noch lange nicht die Spitze dieses Berges.
Also wenn er dann eventuell noch größer wird, dann stellt sich diese Frage noch viel mehr. Müssen wir, wenn wir diese Frage stellen, wer wird das bezahlen am Ende des Tages, darüber nachdenken, wie wir die Lastenverteilung in unserem Land, im Gemeinwesen verändern? Müssen wir die verändern, Herr Walter-Borjans?
Ja, natürlich, die Frage, die beantwortet sich von selbst. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, dass man einen solchen Berg, den man verhältnismäßig, das hört sich jetzt seltsam an, aber verhältnismäßig leicht aufhäufen kann, weil die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ja für Ausnahmesituationen, und die haben wir nun mal sicher jetzt, eine hohe Kreditaufnahme zulässt. Das heißt, Deutschland ein potenter und auch glaubwürdiger Kreditnehmer ist. Das heißt, die Kredite bekommt das Land, bekommen auch die Bundesländer. Nur die Schuldenbremse sieht auch vor, dass danach ein Tilgungsplan vorgelegt werden muss. Und wenn dieser Tilgungsplan nicht zulasten von Investitionen in die Zukunft gehen soll, die wir gerade vorher noch beschlossen hatten, nämlich für Schulen, für Straßen, für Digitalisierung, für den Klimaschutz, dann machen wir aus der Corona-Krise eine Generationenkrise. Das kann keiner wollen. Und den Sozialstaat oder das Gesundheitswesen abbauen, wie es ja noch vor ein paar Monaten einige verlangt haben, ich glaube, da können wir froh sein, dass man denen nicht nachgegeben hat. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, woher kommen denn jetzt diese Mittel? Und dann haben Sie mehrere Möglichkeiten, die man alle abklopfen muss. Die erste für mich ist erstmal die, dass wir über Jahre Riesenkonzerne weltweit hatten, die sich an Steuern ganz vorbeigemogelt haben, die durchaus auch nach der Krise, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, durchaus in der Lage sind, ein Stück beizutragen. Es wird auf der anderen Seite auch darüber geredet werden müssen, ob man an dieser Stelle eine schwarze Null zum Dogma erheben darf oder ob nicht tatsächlich über eine längere Zeit Kredite nötig sind, um den Staat, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und es wird auch so sein, dass man wieder zu dem Grundsatz zurückkehren muss, dass starke Schultern mehr tragen als schwache. Und das würde auch was bringen, wenn wir die Kleinen, die sollten wir wirklich entlasten, weil die schaffen auch die Nachfrage im Land.
Mhm. Volker Wissing, ich vermute mal, aus der FDP-Perspektive beantwortet sich die Frage so ein bisschen anders. Aber dieser Dreiklang, den Norbert Walter-Borjans gerade genannt hat, also dass man darauf achtet, von den Steuern einzutreiben, großen globalen Konzernen, die das vielleicht bisher zu wenig leisten, dass man mehr Kredite aufnimmt, dass man Steuern erhöht für die Starken, lehnen Sie alle drei ab? Das wäre natürlich ein bisschen problematisch dann.
Na, selbstverständlich lehne ich das nicht ab. Ich bin sehr dafür, dass wir auch die international tätigen Konzerne gerecht besteuern. Also Steuergerechtigkeit ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um Marktwirtschaft überhaupt zu leben. Wir können ja nicht Wettbewerbsverzerrungen dadurch unterstützen, dass es die einen Steuern zahlen und die anderen sich im internationalen Verkehr darum mogeln. Es ist nur nicht sehr einfach, da eine Lösung für zu finden. Das Hauptproblem, dass große Konzerne sich ums Steuerzahlen drücken, liegt am amerikanischen Außensteuerrecht, das wir leider von deutscher Seite nur sehr bedingt beeinflussen können. Aber wenn wir das Thema mal lassen, sind die anderen Fragen doch sehr kontrovers. Wissen Sie, Herr Walter-Borjans, Sie sprechen von den Schulden des Staates. Die gibt es und die sind auch ein Problem, sind zwar jetzt nach der Schuldenbremse erlaubt und die müssen auch wieder zurückgeführt werden, aber die Unternehmen selbst, die verschulden sich jetzt auch in ganz erheblichem Maße und das ist noch ein mindestens genauso großes, wenn nicht größeres Problem. Denn die Unternehmen, die jetzt Schulden machen, um über die Störung ihres Geschäftsmodells hinaus zu existieren, die können mit dem ganzen Geld, das jetzt dafür investiert wird, später keine Rendite erwirtschaften. Und deswegen werden wir uns in der Gesellschaft mit der Frage beschäftigen müssen, wie gehen wir mit dieser Situation um? Normalerweise, wenn ein Unternehmen Schulden macht und investiert, dann verbessert es seine Ertragslage. Die Schulden, die jetzt gemacht werden, nur um das Unternehmen 3 Monate am Leben zu erhalten, die erwirtschaften künftig nichts, müssen aber bedient werden. Und deswegen halte ich es für zu kurz gegriffen zu glauben, dass die Unternehmen das, was man ihnen jetzt an staatlicher Unterstützung zuteil werden lässt, kurzfristig oder überhaupt werden zurückzahlen können. Und deswegen müssen wir anders denken. Diese Krise ist anders. Eine solche Pandemie, ein solcher Shutdown, das ist einmalig in der Geschichte unserer Republik. Und die alten Debatten über Steuererhöhungen, auch diese Verteilungskämpfe über die Diskussion, wie wir sie bisher hatten, die fürchte ich, werden keine klaren Antworten auf diese Herausforderung geben.
Aber Herr Wissing, wenn ich da gerade mal nachfragen darf, dann bleibt ja im Prinzip aus Ihrer Perspektive nur, dass wir erstmal sehr viel mehr neue Schulden machen, wenn Sie an keiner Stelle die Einnahmenschraube nach oben drehen wollen.
Nein, ich bin sehr dafür, dass wir am Ende dieser Pandemie die Schuldenbremse wieder einhalten, denn die hat immerhin Verfassungsrang. Wir haben im Übrigen überhaupt keine andere Möglichkeit. Die Schuldenbremse gilt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Schulden zu machen, weil die Ausnahmevorschrift greift. Es handelt sich um eine Naturkatastrophe. Wenn diese Phase vorbei ist, müssen wir die Schuldenbremse wieder einhalten und wir sind gut beraten, das zu tun. Gleichzeitig dürfen jetzt nicht über Belastungen der Unternehmen reden, weil die Unternehmen ohnehin enorme Zusatzlasten tragen müssen. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie können wir die Effizienz der Marktwirtschaft stärker nutzen. Wenn ich mir anschaue, was wir für ein Klimaschutzpaket verabschiedet haben, wie wenig marktwirtschaftliche Effizienz dort drin steckt. Wir können effizienter werden, wir können unsere Klimaschutzziele, wir können viele Ziele besser und effizienter erreichen, auch unsere energiepolitischen Ziele, wenn wir marktwirtschaftlicher strukturiert sind. Und ich glaube, dass diese Krise genau an dieser Stelle Druck ausüben wird. Und da bin ich sehr offen und sehr bereit, eine spannende Diskussion zu führen. Weniger staatliche Steuerung, mehr marktwirtschaftliche, wettbewerbsorientierte Steuerung, das kann uns jetzt helfen und uns den mehr Wert bringen, den wir brauchen, um das zu schaffen, dass wir die Unternehmen nicht zusätzlich belasten und trotzdem wieder zur schwarzen Null kommen.
Norbert Walter-Borjans, kann das so funktionieren?
Das ist schlicht und ergreifend Gesundbeterei, die immer dann, wenn sie versucht worden ist, angewendet zu werden, immer dazu geführt hat, dass es anschließend schlimmer war als vorher. Also ich erinnere mal nur Herrn Wissing an etwa Studien der Bertelsmann Stiftung und anderer, die uns noch vor einem Jahr gesagt haben, wir sollten mal unser Gesundheitswesen stärker privat und stärker auf Rendite auslegen und es ein ganzes Stück abbauen. Und dann könnte man ja mal gucken, wie heute Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern dastehen würde, was diese Pandemie angeht. Ich teile die Auffassung von Herrn Wissing, genau wie er der Meinung ist, dass sich natürlich globale Unternehmen am Steuerzahlen beteiligen müssen. Hat er in mir auch keinen Gegner, wenn ich sage, dass natürlich in vielen Bereichen Markt und Wettbewerb zu guten Lösungen führt. Aber die Balance hinzukriegen, dass man sagt, es gibt ganz bestimmte Dinge, da muss der Staat erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass die Privatwirtschaft in der Lage ist, auch zu wirtschaften und Gewinne zu machen. Ich erinnere mal nur an die Qualität des Mobilfunks in Deutschland. Der ist durch private Anbieter bislang so ausgestaltet, dass in großen Städten eine gute Versorgung ist. Und wer auf dem Land eine gute Geschäftsidee hat, der hat Pech gehabt. Der muss nämlich umziehen. Also natürlich muss der Staat in Sachen Infrastruktur, in Sachen Bildung mehr als vorher machen. Und er muss auch in Sachen Klimaschutz eine ganze Menge mehr machen. Denn das ist ja jetzt im Moment ein bisschen überlagert durch Corona. Aber es ist doch nicht so, dass wenn Corona überstanden ist, der Klimaschutz sich von selber löst. Also ich glaube, diese richtige Mischung hinzukriegen, die Unternehmen wieder in die Lage zu versetzen, das wird tatsächlich dazu führen, dass einige Kredite wahrscheinlich nicht zurückzahlen können. Deswegen gibt es ja auch schon gerade für kleine und mittlere nicht rückzahlbare Zuschüsse, weil wir wissen, dass selbst wenn die wieder in eine normale Geschäftslage kommen und wieder überleben können, die nicht in der Lage sind, die Überbrückung, die sie gerade brauchen, zurückzahlen zu können. Es gibt ja die Möglichkeiten auch über die KfW, billige Kredite zu kriegen oder aber eben tatsächlich eine Zeit lang dann auch den Staat als stillen Gesellschafter zu haben. Ich weiß, das wollen Liberale nicht hören, aber das hat auch damit zu tun, dass am Ende die Allgemeinheit für diese Gesamtheit auch mit aufzukommen hat. Und insofern glaube ich schon, dass wir nicht mit irgendwelchen alten Patentrezepten arbeiten können, die sich immer am Ende als nicht tauglich erwiesen haben.
Dann lassen Sie uns mal über konkrete Ideen sprechen, die ja auch im Raum sind, unter anderem auch von sozialdemokratischer Seite, Herr Walter-Borjans. Diese Frage, ob man eben diese starken Schultern, die Sie schon erwähnt haben, stärker belastet, sei es dauerhaft über eine Vermögensteuer, sei es einmalig über eine Vermögensabgabe. Wie kriegt man das hin, dass man da die belastet, die wirklich auch nach der Krise und während dieser Krise weiterhin starke Schultern haben, ohne sie so zu schwächen, dass sie dann eben nicht mehr stark sind?
Ja, also es geht nicht mit irgendeinem Patentrezept, das ist klar, weil es gibt Menschen, es gibt Unternehmer, die viel geleistet haben, die viel aufgebaut haben und die mit dieser Krise jetzt nicht nur an den Rand der Existenz gebracht worden sind, sondern zum Teil schon dahinter und bei denen man nicht sagen kann, du hast doch ein Unternehmen und an mehr Steuern bezahlen. Das wird nicht gehen. Aber es wird eben auch nicht umgekehrt gehen, dass man sagt, die sind von vornherein alle raus. Wir haben, daran möchte ich erinnern, nach den letzten Krisen dieser Größenordnung, die waren damals nämlich Kriege, es waren Nachkriegszeiten, waren es nicht Sozialisten oder Sozialdemokraten, sondern es waren Konservative, es waren Zentrumspolitiker, die zum Beispiel etwas wie einen Lastenausgleich eingeführt haben, die gesagt haben, wir müssen jetzt zusammenstehen, wir müssen jetzt gemeinsam den Wiederaufbau finanzieren. Und das ging damals. In den letzten Jahrzehnten hat jede Krise dazu geführt, dass die Ungleichheit größer geworden ist. Also das, was Herr Wissing eben angesprochen hat, indem er sagt, wir dürfen jetzt nicht wieder über Umverteilung reden.
Nee, es wäre nur schon gut, wenn wir einfach wieder dahin zurückkämen, was gerade diejenigen, die nach Krisen den Staat wieder aufgebaut haben, eingeführt hatten, nämlich dass wirklich dieser Grundsatz gilt, starke Schultern tragen mehr als schwache, den haben wir im Augenblick nicht. Die allerhöchsten Einkommen haben die größten Möglichkeiten, ihre Steuerlast zu verkleinern oder haben sogar schon geringere Belastungen, etwa indem sie keine Sozialbeiträge mehr bezahlen müssen ab einem gewissen oder keine höheren ab einem gewissen Einkommen. Also insofern glaube ich einfach, dass dieser Grundsatz, wie der dann am Ende umgesetzt wird, ob das eine Vermögensabgabe ist oder eine höhere Besteuerung sehr hoher Einkommen, ein Teil ist, ich habe eben schon gesagt, es gibt eine ganze Reihe anderer, wenn ich mir angucke, wie viel an Umgehung sozusagen an Steuern dem Staat entgeht, nicht nur dem deutschen Staat, sondern den europäischen und weltweit, dann gibt es eine ganze Reihe von Dingen, Geldwäsche beispielsweise, die wird in Deutschland immer noch nicht ausreichend bekämpft. Das ist eine Größenordnung, die würde schon ein ganzes Stück helfen, das mitzufinanzieren, was wir im Augenblick brauchen.
Volker Wissing, was spricht dagegen? Norbert Walter-Borjans hat ja diesen Nachkriegsvergleich gemacht, als es den Lastenausgleich gab, dass man solche Instrumente wieder auf den Tisch holt. Das war ja damals auch bewusst so angelegt, dass man das, ich glaube, über 30 Jahre abzahlen konnte und es bewusst auch an die gerichtet war, die eben keine Kriegsschäden hatten, wo man wusste, da ist Substanz. Und dadurch, dass man es so lange streckt, nimmt man ihnen auch nicht die Substanz aus dem laufenden Betrieb, beispielsweise bei Familienbetrieben. Wäre das nicht ein Weg?
Nein, gegen diesen Vorschlag spricht so ziemlich alles, vor allen Dingen die Realität. In der Abstraktion kann man solche Gerechtigkeitsdebatten führen. Im Konkreten trifft es immer den mittelständischen Unternehmer, meistens Familienunternehmen, die mit ihrem Privatvermögen haften.
War das nach dem Krieg auch so?
Wir haben noch keine Situation nach einem Krieg. Wir haben jetzt eine Situation, dass wir durch eine Pandemie unser Wirtschaftssystem quasi für eine gewisse Zeit auf Eis legen und dadurch enorme volkswirtschaftliche Folgewirkungen in Gang setzen.
Ich glaube, den Vergleich, Herr Wissing, haben viele im Kopf, weil auch die Bundeskanzlerin in ihrer ersten Ansprache eben genau davon gesprochen hat, dass das eine Herausforderung ist, so groß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.
Ja, das mag sein.
Vor allen Dingen, sie hat ja weniger physische Zerstörung hinterlassen. Das ist ja der Unterschied. Also insofern ist die Ausgangsvoraussetzung, die ist natürlich besser als nach einem Krieg, wo alles in Schutt und Asche liegt.
Natürlich.
Ist ja klar. Nein, aber es ist schon
ein Punkt,
wo es eine Riesenbelastung ist.
Herr Wissing, aber Sie haben Argumente dagegen, die wollen wir hören.
Aber genau. Lassen Sie mich mal die Argumente sagen. Wir haben jetzt eine Situation, die ist nicht vergleichbar mit der Situation nach einem Krieg, weil wir eben, das hat Herr Walter-Borjans zu Recht gesagt, eben hier keine Zerstörungssituation haben, sondern die Unternehmen sind ja noch da, die Strukturen sind noch da, Werke sind stillgelegt, die kann man jederzeit wieder hochfahren. So, nur das Problem ist, dass auf dieser Strecke dorthin enorme Lasten entstanden sind für die Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass der Staat den Unternehmen jetzt hier alles ausgleicht, Schulden aufbaut und sagt, dafür müsst ihr jetzt die Schulden abtragen in kurzer Zeit, schließlich haben wir euch gerettet. Nein, nein, die Unternehmen, insbesondere der Mittelstand, die retten sich ja jetzt selbst, indem sie hohe Kredite aufnehmen und hinterher mit der Belastung, das wieder zurückbezahlen zu müssen, ja schon an die Grenze der Leistungsfähigkeit gebracht werden. Da ist kein Raum für Substanzbesteuerung, da ist kein Raum für Sonderabgaben oder für einen Lastenausgleich. Und wir müssen sehen, dass wir in Deutschland eine Gesellschaft sind, die davon lebt, dass wir einen sehr starken eigentümergeführten Mittelstand haben. Das sind die Unternehmen, die unsere Wirtschaftsstruktur so stabil gestalten. Deswegen sind wir auch so gut durch die Finanzkrise gekommen. Und wissen Sie, es wird immer leicht über die internationalen Konzerne geredet, die ja höher besteuert werden sollen. Das ist auch durchaus richtig. Man soll die Unternehmen zur Besteuerung heranziehen. Es darf nicht sein, dass Unternehmen durch geschickte Gestaltung international sich der Besteuerung entziehen. Was aber nicht geht, ist, dass am Ende nach diese Debatten so enden, dass der Mittelstand höhere Steuern hat. Und wenn Sie sich die Besteuerung von familiengeführten Unternehmen in Deutschland anschauen, dann ist die schon extrem hoch im Vergleich jedenfalls zu international agierenden Konzernen. Und dann darf man nicht dort noch mehr draufsatteln. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich spreche im Augenblick mit vielen Unternehmen, die sich die Frage stellen, machen wir überhaupt weiter? Und wenn Sie denen jetzt das Signal senden, wir planen einen Lastenausgleich oder eine Vermögensabgabe, eine Vermögensbesteuerung, dann werden Sie viele frustrieren. Und das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist ein Mittelstand, der die Freude am Investieren verliert. Denn es wird erstmal ein Stück weit bergab gehen in den nächsten Monaten, auch nach dieser Shutdown-Phase. Und dann müssen wir den Menschen Mut machen zu investieren, müssen ihnen Lust machen zur Investition. Und wie wollen Sie denn Unternehmen in der jetzigen Situation mit Substanzbesteuerung in irgendeiner Weise zu irgendetwas motivieren? Und deswegen denken wir doch optimistischer und überlegen wir, wie können wir mit marktwirtschaftlicher Effizienz noch besser werden, als wir es vor der Krise waren. Und da gehört natürlich auch dazu, dass der Staat mal überlegt, was hat er den Unternehmen denn schon an Belastungen aufgebürdet, an bürokratischen Lasten, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu hohen Steuern und Abgaben. Und kann man da nicht noch eine Schippe drauflegen? Denn am Ende spart der Staat am meisten, und das wird auch die Haushalte dann entlasten, wenn wir einen so hohen Beschäftigungsstand fortführen können oder möglichst bald wieder erreichen, wie wir ihn vor der Krise hatten.
Norbert Walter-Borjans, wie kriegen wir das hin, dass diese Sorgen, die die FDP hat, die jemand wie Volker Wissing hat, dass die nicht eintreten? Also dass man eigentlich von den Reichen nehmen will und von den Wohlhabenderen, um mal vielleicht etwas einen weniger belasteten Begriff und das stereotypen Begriff zu verwenden, und dabei aus Versehen aber die Familienunternehmen abwürgt.
Also erstmal bin ich lange genug in meinem Leben Wirtschaftsförderer gewesen, auf Landesebene und auch auf städtischer Ebene, dass die Unternehmer, die mich kennen, wissen, dass es mir nicht darum geht, wirtschaftliche Motivation einzuschränken, abzuwürgen, aber dass man auch offen und ehrlich damit umgehen muss, wie wir denn nach der Krise dastehen werden. Und das haben Sie ja eingangs beschrieben. Wir werden eine riesige Zusatzbelastung haben, die auf irgendeine Art geschultert werden muss. Und der Glaube, man kann sie schultern, indem man auf Investitionen des Staates verzichtet oder indem man den Sozialstaat demontiert, das müsste, glaube ich, gerade im Augenblick deutlich werden, dass das ein völlig falscher Weg wäre.
Also gut, das hat der Wissing jetzt auch nicht gesagt, muss man fairerweise sagen. Er wollte ja nicht den Sozialstaat abbauen.
Dann muss er wenigstens mit darüber nachdenken, dass ein Teil der Ankurbelung der Wirtschaft dann über zusätzliche Kredite erfolgen muss. Und wenn Herr Wissing von marktwirtschaftlicher Effizienz redet, dann muss ich sagen, zu dieser marktwirtschaftliche Effizienz hat zum Beispiel auch einen Teil des Problems, vor dem wir jetzt stehen, mit ausgelöst, weil dazu gehört beispielsweise, dass wir Lieferketten haben, die so aussehen, dass man, wenn in einem Land etwas zusammenbricht, wie es eingangs bei China der Fall war, bei uns die Produktion schon ins Stocken gerät und dass man zum Beispiel auch von staatlicher Seite mit darauf achten muss, dass eben diese Gewinne nicht privatisiert werden, dass Unternehmen lange Zeit, weil es kostengünstig ist, in anderen Ländern Grundstoffe von Medikamenten herstellen lassen. Und auf einmal, wenn wir feststellen, jetzt gibt es die hier nicht mehr, dann rufen alle nach diesem Staat, der aber gleichzeitig seine Einnahmen senken soll. Also irgendwas an dieser Rechnung ist nicht rund. Und dass ich gleichzeitig weiß, dass man hier nicht die mittelständische Wirtschaft und das unternehmerische, die unternehmerische Motivation durch Staat ersetzen kann, das ist überhaupt keine Frage, das will ich gar nicht. Aber ich weiß, dass auch genau diese mittelständischen Unternehmer von einer guten Bildung, von einer guten Infrastruktur, von Digitalisierung und am Ende auch von einem intakten Klima leben. Und ich will deswegen auch keinen Lastenausgleich in dem, ich sage mal, exakten Sinne wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht nur um den Begriff als solchen, dass wir sagen müssen, wir werden eine Last haben und wir werden darüber nachdenken müssen, wie wir diese Last so verteilen, dass sie nicht am Ende nur bei denen hängen bleibt, die den kleinsten Puffer haben, und zwar sowohl als Betriebe als auch als Privatpersonen.
Andere haben darüber schon sehr konkret nachgedacht, zum Beispiel Linken-Chef Bernd Rixinger, der hat gesagt, 5% auf Vermögen jenseits einer Million. Das brächte nach Berechnung der Linkspartei 100 Milliarden Euro. Herr Walter-Borjans, können Sie da eine Anleihe nehmen?
Naja, also ich finde, ich mache ungern mit bei diesen Hausnummern, die dann in die Welt gerufen werden, weil, wie gesagt, da gebe ich auch Herrn Wissing recht, man das nicht pauschal über alle gleich verteilen kann. Es gibt eben, ich kenne Betriebe, die haben seit Generationen gut gewirtschaftet und haben trotzdem kein Polster. Die wissen nicht mal, was ein Kredit ist im Eigentlichen. Die sind einfach ohne ausgekommen und stehen jetzt vor dem Ruin, ohne dass sie etwas anders gemacht haben als früher. So, es gibt andere, die haben wesentlich weniger gemacht und haben damit wesentlich größere Polster zusammengestellt. Also insofern irgendeine Hausnummer zu nennen und zu sagen, über 1 Million, 5%, würde ich mich jetzt nicht dran beteiligen. Hört sich gut an, macht auch eine Schlagzeile. Aber dass es am Ende darum geht,
dass wir das Ganze gerecht verteilen müssen und es nicht der Abbau des Sozialstaats und nicht der Verzicht auf staatliche Investitionen sein kann. Das kann ich jetzt schon mal ganz klar sagen.
Das ist ganz schön, wie einfach das geht. Ich muss nur einen Vorschlag der Linken hier zitieren und dann sind Sie beide schon viel näher beieinander. Ich sage unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal, mit wem wir hier gerade sprechen. Norbert Walter-Borjans, SPD-Co-Chef und Volker Wissing, FDP-Präsidiumsmitglied und Minister in Rheinland-Pfalz. Herr Wissing, wir können das ja auch mal weiten, wenn wir jetzt irgendwie da nicht vorankommen, sagen, welche Schultern sind breit genug und stark genug, dass sie das tragen können, können wir auch fragen, was bedeutet das für uns alle? Wir haben eine Art Solidaritätssteuer, die heißt auch so, der Soli, der ja jetzt, das ist beschlossen, abgebaut wird, schrittweise. Man könnte natürlich auch drüber nachdenken, zu sagen an dieser Stelle, nein, wir behalten den und das wird die Corona-Ausgleichssteuer. Die FDP Anfang der 90er Jahre kam ja auch auf die Idee, als man sehr hohe Lasten hatte durch die deutsche Einheit, oder nicht auf die Idee, aber sie haben sie mitgetragen, dass man gesagt hat, wir brauchen da einen Soli.
Also zunächst einmal, wir leben in einer Marktwirtschaft und das ist zum Glück der Fall. Deswegen konnten wir auch so ein gutes Gesundheitssystem aufbauen, auf das wir jetzt zurückgreifen können. Länder, die nicht marktwirtschaftlich organisiert sind, haben bei weitem nicht diesen Gesundheitsstandard, den wir heute haben. Und deswegen müssen wir marktwirtschaftlich denken. Und das heißt, dass wir auch an die Unternehmenssituationen denken müssen. Schauen Sie, die Unternehmen gehen ja nicht schuldenfrei aus dieser Krise heraus. Wenn sie zusätzliche Kredite aufnehmen, ich hatte das vorhin schon mal erinnert, und sie können damit künftig keinerlei Rendite erwirtschaften, weil sie es nicht investieren konnten, sondern weil sie es zum Aufrechterhalten des Betriebs ausgeben mussten, dann haben die Unternehmen schon eine enorme zusätzliche Last. Und es kann doch kein konstruktives Angebot des Staates sein, zu sagen, ihr habt jetzt schon eine schwere Last nach dieser Krise und wir denken darüber nach, wie wir unsere Interessen jetzt nochmal bei euch oben drauf packen. Das funktioniert.
Aber Herr Wissing, genau deswegen habe ich gerade den Vorschlag gemacht, wenn Sie die Unternehmen und auch die Stärkeren nicht belasten wollen, dann können wir ja, wenn wir nicht nur endlos Schulden machen wollen, einfach dabei bleiben, alle gleichermaßen zu belasten. Das macht der Soli im Moment. Müssen wir den einfach fortsetzen?
Der Soli soll ja teilweise abgeschafft werden und ich rate dringend dazu, ihn vollständig abzuschaffen, was übrigens auch die Experten jetzt der Bundesregierung geraten haben für die Zeit nach der Krise, weil der Solidaritätszuschlag die mittelständische Wirtschaft trifft. Es ist eine Unternehmensbesteuerung der mittelständischen Wirtschaft und hier ist die Belastung genau an der Stelle zu hoch und wir brauchen jetzt nach dieser Krise einen investitionsbereiten Mittelstand. Gleichzeitig brauchen wir auch einen handlungsfähigen Staat. Aber wir brauchen nicht das eine statt das andere. Verstehen Sie, wir brauchen eine investitionsfähige Wirtschaft und wir brauchen auch einen investitionsbereiten und investitionsfähigen Staat. Und deswegen habe ich sehr dafür plädiert, dass wir eben bei den Programmen, die wir jetzt auflegen, nicht so wie manche Kollegen in manchen Bundesländern sagen, Geld darf jetzt keine Rolle spielen, der Staat muss so viel ausgeben wie nur irgendwie möglich. Ja? Was interessiert mich im Morgen? Sondern ich habe immer gesagt, wir müssen jetzt das tun, was notwendig ist, müssen aber auch die Möglichkeiten von Krediten nutzen und dann müssen wir in der zweiten Jahreshälfte öffentliche Investitionen weiterhin auf hohem Niveau fortführen, aber auch jede Möglichkeit nutzen, um private Investitionen in Gang zu bringen. Wir haben in Deutschland eine extrem niedrige Investitionsquote in der Privatwirtschaft gehabt in den letzten Jahren. Das hängt auch damit zusammen, dass der Staat schon kräftig zugegriffen hat. Und jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen, ist zu viel, weil, ich sage es nochmal, die Unternehmen mit zusätzlichen Lasten ohnehin aus dieser Pandemiekrise herausgehen. Da ist kein Platz für zusätzliche Steuern. Im Gegenteil, der Soli sollte ganz abgeschafft werden und wir sollten auch überlegen, wie wir im Steuersystem Investitionsanreize schaffen. Wir werden uns am Ende mit der Frage beschäftigen müssen, wie gehen wir mit den Unternehmen um, die so hohe zusätzliche Schulden machen mussten, dass sie sie gar nicht mit Zins und Tilgung bedienen können. Und es kann am Ende auch nicht so sein, dass der Bund sagt, ja, wir gehen bei den ganz großen Unternehmen, gehen wir mit Milliardensummen rein und den Mittelstand, ja, den melken wir, da haben wir schon jede Menge Pläne, wie wir an die Privatvermögen der Familienunternehmer rankommen und so weiter. Nein, diese Privatvermögen sind als Eigenkapital notwendig, um unser Wirtschaftsmodell in Deutschland fortzuführen.
Norbert Walter-Borjans, an Sie auch die Frage mit dem Soli. Sollte man ihn nicht besser erstmal behalten, diese Teilabschaffung für die 90% zurücknehmen, pausieren lassen?
Also bleiben wir erstmal bei den 10%, bei denen er erhalten bleiben soll. Das sind rund 10 Milliarden im Jahr. ich sage jetzt mal, auf die 20 Jahre gerechnet, die wir die 150 Milliarden zurückzahlen müssen, die wir jetzt aufgenommen haben, wären das nicht nur 200 Milliarden, denn der würde ja weiter anwachsen, weil auf die lange Sicht natürlich das, die Steuern insgesamt, weil eben auch die Wirtschaft wächst, größer würden. Das heißt, mit dem Soli der oberen 10% könnte über die Zeit, in der wir hier, für die wir jetzt das Geld geliehen haben praktisch, vieles von dem zurückbezahlt werden. Der Soli ist erhoben worden in einer Zeit, in der Deutschland zum Exportweltmeister nicht nur geworden ist, sondern seine Stellung als Exportweltmeister ausgebaut hat. Das heißt, ich kann nicht erkennen, dass die Belastung der Wirtschaft in Deutschland dazu geführt hätte, dass deutsche Unternehmen keine Gewinne mehr gemacht haben. Die haben aber trotzdem von ihren Gewinnen sehr wenig investiert. Das lag nicht an der Belastung durch den Staat, das lag schlicht und ergreifend daran, dass die Privatwirtschaft, im Übrigen genauso wie die öffentliche Hand, über eine lange, lange Zeit zu wenig investiert hat. Gleichzeitig kann ich mich noch erinnern, dass zum Beginn jetzt dieser Ausgangsbeschränkungen bzw. der Kontaktbeschränkungen ich von einem Chef eines großen Unternehmens gehört habe, dass der die große Sorge hatte, wie er seine Hauptversammlung denn jetzt wenigstens virtuell hinkriegen kann, weil er noch einen Milliardenbetrag an Dividenden ausschütten wollte, was sonst nicht gegangen wäre. Also, dass jetzt hier nur notleidende Unternehmen da sind und keine Mittel da sind, die eventuell für die Gemeinschaft jetzt eingesetzt werden könnten, um diese große gemeinsame Belastung mitzutragen, kann ich nicht erkennen. Das ist mir zu einfach gemacht. Und zu einfach gemacht, wir könnten jetzt hier so eine eierlegende Wollmilchsau erfinden. Der Staat muss mehr investieren, die Privaten müssen mehr investieren, der Staat soll weniger Steuern einnehmen, es sollen die Großen möglichst genauso noch oder im Umfang noch viel stärker entlastet werden. Das wird nicht funktionieren. Mir geht es ja nicht darum, dass ich mit aller Gewalt Steuern haben will. Ich möchte nur nicht, dass die Rechnung gar nicht aufgeht. Das würde Adam Riese nicht mitmachen. Und deswegen sage ich mal, was die unteren 90%, also die große Mehrheit angeht, da ist es ja in der Tat so, dass das, was dieser Personenkreis mehr im Portemonnaie behält, zu einem erheblichen Teil sehr schnell in den Konsum fließt, weil das sind Menschen, die keine sehr hohe Sparquote haben. Und das wäre in der gegenwärtigen Situation tatsächlich eine Unterstützung der Konjunktur. Also das muss man gegeneinander abwägen. Was sind die Einnahmen, auf die der Staat verzichtet? Was ist aber darin auch an Ankurbelung der Wirtschaft, die wir jetzt dringend brauchen werden. Und das Gleiche gilt übrigens genauso dafür, dass die Grundrente, wenn sie jetzt gezahlt würde, auch Menschen treffen würde, die ihr Geld ausgeben müssen, weil sie es brauchen. Oder dass ein höheres Kurzarbeitergeld beispielsweise dazu beitragen würde. Das sind alles Dinge, die auch dazu führen, dass der Staat entweder mehr ausgibt oder weniger einnimmt. Aber das halte ich für wesentlich sinnvoller, als dass diejenigen, die jetzt noch zweistellige Milliardenbeträge an Dividenden auszahlen, als diejenigen angesehen werden, die gerade verarmen und deswegen dringend entlastet werden müssen.
Norbert Walter-Borjans, Volker Wissing, Sie haben beide schon auch zu Beginn unserer Diskussion hier gesagt, man müsse in dieser Krise mit anderen Instrumenten und auch anderen Herangehensweisen versuchen, Lösungen zu finden. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, habe ich so den Eindruck, Sie kommen eigentlich mit dem auf der einen Seite klassischen FDP-Instrumentenkatalog, also im Zweifel am besten die Steuern senken. Herr Norbert Walter-Borjans, Sie haben auch noch gerade die Grundrente untergebracht. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber ich habe manchmal so die Frage, brauchen wir bei dieser Grunddiskussion, und das geht jetzt erstmal an den Wissing, auch nicht eine Frage, was eigentlich Solidarität bedeutet und wie die sich auch verändern werden muss. Ich sage nur das Stichwort systemrelevant. Da haben wir vor 10 Jahren an Banken gedacht, wenn man das gesagt hat. Jetzt merken wir, das ist der Krankenpfleger, das ist die Krankenschwesterin, das sind die Ärzte.
Also zunächst einmal glaube ich, dass wir unsere Gesellschaft wirklich dafür wertschätzen dürfen, weil im Augenblick sehr viel Solidarität gelebt wird. Ich will aber mal daran erinnern, dass wir vor dieser Corona-Krise schon eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation hatten. Es war ja nicht rosig. Die Wirtschaft steht vor einem unglaublichen Transformationsprozess. Klimawandel, Klimaschutzmaßnahmen, dann die Energiewende. Wir haben die Wende im Bereich der Transformation der Antriebstechnologie, im Bereich der Automobilindustrie, der Schlüsselindustrie in Deutschland. Wir haben den Megatrend der Digitalisierung, die Implementierung künstlicher Intelligenz in unsere Produkte, insbesondere auch im mittelständischen Bereich. Eine Herkulesaufgabe, die vor uns liegt. Und diese Aufgaben, die lösen sich ja nicht in Luft auf durch die Corona-Pandemie. Wenn diese Corona-Maßnahmen vorbei sind, bleiben diese alten Aufgaben oder die Aufgaben, die wir vorher hatten, bleiben als Herkules-Aufgaben. Und die zu stemmen, ist ein Kraftakt für die Wirtschaft. Das kann sie aber nicht so gut mehr hinkriegen, wie es vorher der Fall war, weil sie jetzt einen Schuldenberg in ihren Bilanzen noch mit zu bewältigen haben. Und in dieser Situation auf die Idee zu kommen, zu sagen, da legt der Staat noch ein paar Kilo Ballast obendrauf durch Steuererhöhungen, insbesondere durch Substanzbesteuerung, wie Herr Rieksinger das vorschlägt oder auch Teile der SPD das vorgeschlagen haben, da muss ich schon sagen, da muss man sehr viel Kreativität aufbringen, wie das funktionieren soll. Mein Vorschlag wäre, wenn Sie konkret fragen, was sind denn die konjunkturstabilisierenden Maßnahmen, die man ergreifen sollte. Ich glaube, wir sollten die Resilienz unserer Wirtschaft stärken. Wir sollten dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich aus dem Tal der Rezession, die vor uns liegt, rauskommen und dass wir auf diesem Weg gezielt Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft vom Ballast zu befreien. Da gibt es eine ganze Reihe von regulatorischen Dingen, die wir aufgeben müssen. Wir haben einiges gelernt über Telearbeit in den letzten Wochen. Da müssen wir in unserem Arbeitsrecht auch uns ein paar neue Gedanken machen. Viel mehr Flexibilisierung in diesem Bereich, ohne Sozialstandards abzubauen. Das will ich auch nicht. Der Sozialstaat ist sehr viel wert und wir wissen auch, was wir an der Kurzarbeit haben. Aber jetzt bitte nichts.
Herr Wissing, darf ich mal kurz zwischenfragen? Ist der Sozialstaat ist
jetzt.
Ja, Herr Wissing, darf ich mal kurz nachfragen? Der Sozialstaat ist Ihnen viel wert. Ist er Ihnen in diesen Tagen mehr wert, als er das vielleicht vorher war? Weil Sie merken, wie wichtig diese Sicherungssysteme sind. Und auch vielleicht Krankenhausbetten. Herr Walter Borjans hat das ja angesprochen, bei dem wir vor ein paar Monaten noch dachten, wir haben eigentlich ein paar zu viel in Deutschland, dass wir jetzt froh sind, dass wir ein paar zu viel haben.
Mir war der Sozialstaat schon immer sehr viel wert. Deswegen halte ich es auch für wichtig, dass wir immer daran denken, dass wir so viel erwirtschaften müssen, dass wir uns einen solchen Sozialstaat leisten können. Und weil Herr Walter Borjans vorhin die Lieferketten angesprochen hat, naja, warum sind die so in Deutschland? Weil wir natürlich international wettbewerbsfähig sein müssen, weil wir bei den begründeten Kosten, die unser Sozialstaat verursacht, eben einen hohen Anspruch an unsere Effizienz stellen müssen. Und deswegen kann man nicht eines machen. Man kann nicht hergehen und kann die Lieferketten wieder zurückversetzen in die 80er Jahre und glauben, wir können wieder mit großen Lagerhaltungen arbeiten und gleichzeitig uns einen auch kostspieligen, wertvollen Sozialstaat leisten und auch noch international wettbewerbsfähig bleiben. Das ist auch kein Dreiklang, der funktionieren kann. Und deswegen, ich glaube, wir werden am Ende einen Mix aus den ganzen Elementen haben müssen. Und da ist es dann die Stunde der Politik, klug abzuwägen. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Positionen derjenigen, die sagen, wir wollen den Staat stärken und deswegen die Wirtschaft höher belasten. Oder eben meiner Position, die sagt, mir ist die Effizienz, die Marktwirtschaft bringt, immer mehr wert als das, was der Staat organisatorisch leisten kann.
Norbert Walter-Borjans, Sie wollen den Staat stärken, vermute ich. Oder macht Ihnen das auch manchmal ein bisschen Sorge, wie stark der Staat jetzt auch gerade in dieser Krise ist?
Nö, also im Moment natürlich sage ich ganz klar, dass wir im Augenblick in einer Notsituation sind, in der, ich sag mal, von staatlichen Regelungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht wird, die unter normalen Umständen so nicht sein können. Also das fängt beim Demonstrationsrecht an, das so jetzt nicht ausgeübt werden kann, bis hin eben zu, ich sag mal, ganz normalen Begegnungen privater Personen oder von Glaubensgemeinschaften. Das sind alles Dinge, die müssen in einer solchen Situation möglich sein, aber die dürfen natürlich keinen Bestand haben, das ist überhaupt keine Frage. Aber was den handlungsfähigen Staat angeht, da haben wir über die letzten Jahrzehnte eher viel zu viel abgebaut. Ich komme noch mal auf den Begriff von Herrn Wissing mit der marktwirtschaftlichen Effizienz. Was heißt das beispielsweise für eine faire Bezahlung derer, die Sie eben ja auch als systemrelevante Berufe benannt haben? Pfleger, Pflegerinnen, Ärzte, diejenigen, die jetzt als Sicherheitskräfte auf den Straßen sind. Das sind im ganz überwiegenden Teil öffentlich Bedienstete. Und wenn wir die anständig bezahlen wollen, dann ist das auch eine zusätzliche staatliche Ausgabe. Also nur abends am Fenster stehen und klatschen wird denen nicht reichen, sondern das gehört zu diesem handlungsfähigen Staat. Und dass die so schlecht bezahlt werden, das ist doch lange Zeit dem Umstand geschuldet gewesen, dass sozusagen der private Teil dieses Geschäftszweigs Hungerlöhne bezahlt
und auf der anderen Seite unter einer soliden Finanzpolitik eines Landes immer verstanden worden ist, Personalabbau. Und das kriegen wir jetzt eben zu spüren. Und wenn wir das ernst meinen, dass wir diesen Staat an dieser Stelle auch künftig handlungsfähig halten wollen, dann wird auch in diesem Bereich eine Menge mehr Geld nötig sein. So, geht nicht zu Lasten einer Wirtschaft, die funktionieren muss. Aber ich sage jetzt mal, mir ist das, was Herr Wissing macht, jetzt zu sehr, also er geht nicht an den Sozialstaat ran, das machen andere FDP-Politiker anders in ihren Aussagen. Es klingt alles dann sehr schön, nur wenn wir das alles zusammenpacken, dann gibt es entweder keine Lösung oder es gibt die Lösung, dass man dann sagen muss, liebe Leute, dann ist die Schuldenbremse an diesem Punkt obsolet, zumindest ist es die schwarze Null.
Das sagt Norbert Walter Borjans und Herr Wissing, Sie müssen ihm gestatten, dass er an dieser Stelle das Schlusswort hat, denn wir müssen an dieser Stelle unsere Diskussion heute beenden mit Norbert Walter Borjans, dem SPD-Co-Vorsitzenden, und mit Volker Wissing, FDP-Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Ihnen beiden, für Ihre Zeit.
Gerne.
Sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
Einen schönen Abend.